¿No? Ok. Ist gut?
Nun.
Vielleicht so, oder? Ist besser jetzt?
Ja.
Gut.
So ein bisschen.
Okay. Kommst du sehr jetzt? Oder? Ah, okay, du musst arbeiten. Ein sehr wichtiges Thema. Umkehr. Umkehr. Ich habe ganz bewusst das Wort Buße nicht benutzt hier. Normalerweise würde ich das Wort Buße benutzen, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass in Deutschland das Wort Buße eine andere Bedeutung hat als bei uns, sagen wir so, in Brasilien. In Brasilien ist es ganz deutlich, heißt Buße tun heißt Reue, bereuen, ändern. Auf Deutsch heißt Buße für die Deutschen, ich sage mal so, mehr sowas wie eine religiöse Übung. Und darum meine ich, dass es auch nicht gut ist, wenn wir dieses Wort benutzen, wenn wir Leute jetzt ansprechen wegen dem Glauben, dass wir das Wort Buße benutzen, weil das kommt falsch an. Die Leute verstehen was anderes, was wir meinen. Ist wichtig, dass wir das verstehen, dass manchmal die Leute unter ein bestimmtes Wort, du hast auch Haftpflichtversicherung, oder? Entschuldigung, den Scherz. unter dieses Wort was anderes verstehen, als wir sagen möchten. Darum ist wichtig, dass wir andere Worte suchen, zum Beispiel jetzt Umkehr oder Reue, und so, dass die Leute verstehen, was wir meinen. Lass uns mal zusammen diesen Vers, Markus 1, 15, zusammenlesen. Es ist soweit, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Markus 1, 15. Ja? Hier ein bisschen vereinfacht, ne, in unserer Schlachterbibel ist das jetzt ein bisschen komplizierter, darum habe ich diese Version genommen, weil das Reich Gottes ist nahe, Gott will regieren, Gott will in uns regieren, Gott ist uns nahe. Früher hatten die Leute einen Gott, der entfernt von den Menschen war. Die Juden, die früheren Juden, die hatten diesen Tempel, die hatten diesen Tabernakel, weil die haben gedacht, Gott ist weit weg, oder das heißt, Gott selber hatte so gesagt, ihr macht diesen Tempel, ihr macht diesen Tabernakel, und damit hatte quasi die Botschaft, Gott ist weit, Gott ist schwer zu erreichen, ist doch schwer zu erreichen. Heute ist Gott nahe gekommen, weil Jesus den Preis bezahlt hat, diese Distanz zu überbrücken. Es war sehr schwer für ihn, das zu machen. Darum heißt es, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe, heißt das, es ist nahe für uns zu erreichen. Es ist leichter, die Menschen, den Reich Gottes zu erreichen. Ändert euer Leben und glaubt an diese gute Nachricht. Ne? Das sind zwei Sätze. Ändert euer Leben und glaubt an diese gute Nachricht. Wenn jemand jetzt läuft und sich umdreht zur anderen Richtung, was ist zuerst passiert? Die Brust hat sich gedreht oder der Rücken hat sich gedreht zuerst? Ne? Natürlich ist das jetzt eine Frage mit, ne, wo man antworten muss, nein, alles passiert gleichzeitig. Ne? Was passiert zuerst? Man ändert sein Leben oder man glaubt an das Evangelium. Was passiert zuerst? Ne? Es funktioniert gleichzeitig, weil man merkt, dass man ein Sünder ist und dann will man das nicht mehr tun? Man will an Jesus glauben. Ne? Der Begriff Buße übersetzt als Umkehr, Bekehrung. Bekehrung ist auch ein interessantes Wort. Bekehren, sich bekehren. Hm? Aber in Deutschland hat das auch so ein bisschen einen negativen Geschmack. die Leute sich bekehren zu einer Sekte oder so. Manche nehmen dieses Wort nicht so ganz gut auf, aber ich benutze dieses Wort sehr oft in das, was ich schreibe. Es beschreibt unsere Erfahrung. Wir haben uns bekehrt, wir haben zu Jesus gebunden, wir haben Buße getan, das heißt, wir haben unsere Sünde bereut. Das griechische Wort metanoeo bedeutet umdenken. Das heißt, man dachte falsch und jetzt hat man gemerkt, oh, ich habe alles falsch gedacht, jetzt muss ich richtig denken. Bereuen bedeutet genau das. Man hat gemerkt, ich habe falsch, ich lag falsch, muss das korrigieren. In Brasilien benutzt man sehr oft diesen Satz: Willst du dich jetzt für Jesus als Herr und Heiland entscheiden? Ein Wort in der Evangelisation, in der persönlichen Evangelisation oder auch in Evangelisationsgottesdienste. Willst du dich jetzt für Jesus entscheiden als dein Herr und Heiland? Das ist ganz wichtig. Herr und Heiland. Zwei Worte, die genau das beschreiben. Herr bedeutet, dass man seinen Wille tun möchte. Dass man erkannt hat, dass man vorher nicht sein Wille getan hat, dass man gesündigt hat. Aber jetzt will man das nicht mehr. Ja, und wir wollen ihn als Heiland, wir wollen ihn als unser Freund. Das alles sind Arten, wie man das Gleiche sagt. Bekehrung, Umkehrung. Das ist eine Einladung, die Gott macht. Noch gestern habe ich darüber nachgedacht, dass viele Gemeinden haben diese Gewohnheit, nach der Predigt eine Einladung zu machen. Willst du jetzt zu Jesus kommen? Willst du dich bekehren? Willst du deine Sünde lassen und mit Jesus leben? Und nachdem ich diese Lektion gestern durchstudiert habe, habe ich gemerkt, das ist sehr wichtig. Jesus selber hat das auch gemacht. Er hat gepredigt und gesagt, folge mir nach. Das heißt, sei meine Jünger. Tut Buße, bekehrt, hat er gesagt, tut Buße. Das heißt, er hat auch diese negative Botschaft gepredigt, was die Deutschen nicht mögen, zu hören, du bist ein Sünder. Das ist auch da drin. Wenn man sagt, du musst umkehren, du musst Buße tun, heißt es auch irgendwo, da stimmt was nicht mit deinem Leben. Du bist ein Sünder. Das heißt, wenn ich über dieses Thema mit Leuten spreche, versuche ich das ein bisschen zu erklären, weil das Wort Sünder ist auch in der deutschen Sprache oder in der heutigen Zeit sehr negativ besetzt. Und viele mögen das nicht, dass man sagt, du bist ein Sünder. Weil das ist sehr negativ. Die Leute denken, ich bin jetzt kein Krimineller, ich habe niemanden umgebracht. Habe keine Bank überfallen oder so, warum bin ich jetzt ein Sünder? Die Leute verstehen das nicht. Dann versuche ich das zu erklären. Sünde ist, dass man egoistisch gelebt hat, dass man sich keine Gedanken gemacht hat über Gott, dass man getrennt gelebt hat von Gott oder Gott nicht richtig priorisiert hat in unser Leben. Viele sagen, ja, aber ich habe schon immer an Gott geglaubt. Aber der Punkt ist, früher hat man das Ich als Zentrum. Jeder Mensch, das nach Adam und Eva geboren ist, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, jeder Mensch kommt zur Welt egoistisch, selbstzentriert. Und obwohl viele jetzt Gott auch ein bisschen Platz geben in ihr Leben, aber ist Gott noch nicht das Zentrum. Das ist der Unterschied. Das heißt Bekehrung. Gott ins Zentrum tun. Und was war vorher im Zentrum? Ich. Das heißt, ich zur Seite, Gott ins Zentrum. Das heißt Bekehrung. Und das heißt merken, dass man ein Sünder ist. Dass man Gott nicht genügend Respekt entgegengebracht hat in der Vergangenheit. Das bereuen und sagen, das möchte ich nicht mehr. Das ist ein ganz wichtiges Thema in Deutschland. Entschuldigen, wenn ich ja 10-mal das Wort Deutschland schon benutzt habe. Normalerweise tue ich das nicht. Aber das ist wichtig. Wir sind in Deutschland, wir wollen die Deutschen evangelisieren. Und in Deutschland glauben die meisten Leute, die sind schon Christen.
Ja.
Weil sie seit der Kindheit zur Kirche gehen oder getauft wurden.
Ja.
Darum ist wichtig, dass wir dieses Thema kapieren, dass die Menschen keine Christen sind vor Gott. Hier in der Welt, okay, Namenschristen. Sie haben den Namen, sie werden Christen. Aber vor Gott ist das nicht, gilt das nicht. Wenn jemand sagt, ja, ich war Mitglied in der Kirche, das ist für Gott nicht ausschlaggebend. Ne? Wichtig ist, wenn man jetzt Jesus nachfolgt, ne? Das macht einem zu einem Christ. Und das muss sich ändern. Das heißt, jeder Mensch von Geburt an hat dieses Problem, ist noch nicht genügend an Gott gebunden, sagen wir mal so, ne? Ist von Gott entfernt oder gehorcht Gott nicht. Ich benutze verschiedene Worte, um das Gleiche zu sagen, um euch zu helfen, wie man die Leute ansprechen kann in dieses Thema, zu sagen, du brauchst Jesus persönlich kennenlernen. Eine andere Art und Weise, wie man das sagt. Jesus persönlich kennenlernen. Jesus in dein Herz
oder kann man sagen,
lassen.
Jesus will dich kennenlernen.
Jesus will dich kennenlernen, Halleluja. Ne?
Ja.
Ja? Das ganz persönlich. Ganz persönlich. Und ja, ganz persönlich, Gott annehmen, das Wort Gottes annehmen, ein Kind Gottes werden, ein Kind Gottes werden. Das ist auch beleidigend, wenn man sagt, du sollst ein Kind Gottes werden. Weil viele sagen, ich bin schon ein Kind Gottes. Ne? Das stimmt nicht mit der Bibel überein. Die Bibel sagt, nur wer Jesus glaubt, nur wenn ihm folgt, ist ein Kind Gottes. Werden wir gleich sehen, ne, Johannes.
Worte, außer durch Johannes sagt, nicht aus des Willens des Mannes, sondern nicht aus Blut, sondern aus Gottes Geist.
Ja, was brauchen wir, um uns zu bekehren? Oder was braucht jemand, um sich zu bekehren? Alles fängt an mit dem Glauben an der Existenz Gottes, natürlich. Ne? Gott, man muss glauben, okay, Gott existiert. Das ist ein guter Anfang.
Elia.
Aber das muss weitergehen, dass man auch glaubt, dass Jesus Christus zur Welt gekommen ist, für uns gekreuzigt wurde, auferstanden ist, für uns unsere Sünden bezahlt hat auf dem Kreuz. Und dass wir dieses Angebot annehmen müssen. Und wenn wir das nicht tun, sind wir verloren. Daran müssen wir glauben, an diese Sachen, an diese Tatsachen. Und wenn wir das tun, wenn wir das jetzt aufnehmen und sagen, ja, ich bin verloren, ich war verloren, wenn man an Jesus glaubt, dann wird man neu geboren. Das ist auch hier das Thema. Das Thema der nächsten Lektion. Neugeburt. Was ist die Neugeburt? Lassen wir ein bisschen zur Seite das mit der Neugeburt.
Kommen wir nachher.
Ne? Das kommt in der nächsten Stunde.
Ja. Aber viele Menschen bekehren sich. Was ist Bekehrung im wirklichen Sinn? Was erreichen die durch die Bekehrung? Wir sehen in der Apostelgeschichte oder so, und wir lesen, gibt es immer Zeugnisse, dass die erkannten, dass die im Geist Gottes empfangen haben. Meiste Leute, die wissen gar nicht, dass die im Geist geboren sind. Ist das jetzt für mich? Jetzt denke ich manchmal, haben die den Heiligen Geist oder haben die nicht?
Ist total wichtig, ja.
Ne? Und für mich ist es, weil jeder Mensch, der den Geist Gottes empfangen hat, er weiß, dass in ihm eine neue Person ist. Eine Person, die ihm Friede gibt, Kraft und führt und leitet in die Wahrheit. Und das ist der Heilige Geist. Und wenn diese Person das erkannt hat, dass der Heilige Geist in ihm hat, dass er ihn wirklich tröstet, auch weint im Gebet und dass er Gott so liebt, das ist der Geist Gottes. Da muss man erkennen, habe ich diesen Heiligen Geist? Natürlich, ohne den Heiligen Geist kannst du Gott gar nicht lieben, kannst du auch nicht Vater sein. Weil dann wird dann andere Worte aus deinem Mund kommen. Du wirst es einfach nicht schaffen, Jesus Christus nachzufolgen. Weil ohne den Heiligen Geist ist Nachfolger ein toter Nachfolger. Und für mich ist es, manche habe ich beobachtet in meinem Leben, die zwar Jesus angenommen, aber nicht neu geboren sind.
Ja, die irgendwie ist was schief gelaufen.
Genau, und wie du auch sagtest, wenn du sagst, ich will ein Gottes Kind sein, und dann sagst du, ich bin ein Gottes Kind, ich habe mich bekehrt einmal und
bin zu einer Kirche gegangen, hat die Hand gehoben oder so, oder bin nach vorne gegangen, es wurde für mich gebetet oder so, aber die wenn man sie fragt, bist du von Neuem geboren oder bist du ein Kind Gott, dann ist die Antwort, ja, ich denke schon, ne? Und dann wissen wir, dass sie nicht bekehrt sind. Weil, wenn wir bekehrt sind, dann haben wir den Pfand der Rettung. Der Heilige Geist ist der Pfand der Rettung. Und dann wissen wir, dass wir gerettet sind. Dann haben wir die Gewissheit. Ne? Und wenn jemand unsicher ist, weil er diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ja, und wir können die Leute auch nicht mit Kraft bekehren. Ne? Wir werden sehen, dass wir irgendwas, wir können irgendwas tun, werde ich gleich ansprechen. Genau. Ne? Es gibt zwei verschiedene Arten von Reue. Viele Ungläubige machen diese Reue, diese Buße, wie die Deutschen sagen, Buße. Und sie denken, das ist Bekehrung, das ist falsch. Jesus hat gesagt, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium, oder tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ein sehr bekannter Bibelvers.
Sagt Petrus selber, tut Buße und bekehrt euch, und damit ihr den Heiligen Geist empfangen.
Und die Menschen
viele denken, tun Buße, aber welche Buße ist das? Ist das von Herzen?
Genau. Es gibt zwei Arten von Buße. Es gibt die Buße, die, ich sage mal, die punktuelle Buße. Lass mal so sagen. Punkt. Diese punktuelle heißt, wir Christen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sündigen wir aus Versehen. Wir haben es gar nicht gewollt, aber es ist passiert. Und dann müssen wir Buße tun in diesem Punkt, bereuen, dieser Punkt bereuen, diese eine Sünde. Das ist die punktuelle Reue. Aber die Bekehrung ist nicht punktuelle Reue. Die Bekehrung ist eine Reue für das ganze Leben. Für alles, was vorher passiert ist, zu erkennen, dass man ohne Gott gelebt hat oder vielleicht ein bisschen mit Gott gelebt hat, aber nicht ganz mit Gott. Und das heißt Bekehrung. Zu einem Punkt kommen und sagen, alles, was ich bis heute gemacht habe, war nicht richtig, war nicht ganz richtig, war nicht perfekt, wie es sein sollte. Und das heißt Bekehrung. Und das passiert nur einmal im Leben. Punktuelle Buße passiert jeden Tag. Aber die Bekehrung ist nur einmal im Leben, wenn wir merken, dass wir ohne Gott gelebt haben und jetzt wollen wir mit Gott leben. Und dann bekommen wir den Heiligen Geist. Dann fängt eine ganz andere Phase an in unserem Leben.
Das ist ja unterschiedlich bei jedem Menschen. Der andere bekommt wirklich den Heiligen Geist, weil er wirklich Buße tut aus seinem ganzen Herzen auf einmal. Bei den anderen bekommen die vielleicht in der Zeit, wo er wirklich erkannt hat, oh, jetzt brauche ich den Gott wirklich. Ich tue jetzt Buße. Was ist Buße? Jetzt verstehe ich, was Buße ist. Das ist ja, Buße ist es, dass du vom ganzen Herzen das bereust, wirklich. Und Jesus sagt, es vergib mir, es tut mir leid. Und ihn ladest in dein Leben. Und Jesus wird niemals verweigern, wenn er dein Leben bekommt. Weil er sagt, ich bin für die ganze Menschen gekommen. Und wer, sagt Jesus Christus, sie bekehrt zu mir, ich werde mich auch zu ihm wenden. Und ich komme zu ihm nach meiner Wohnung. Ich, mein Vater, in seinem Herzen. Und ich gebe dir meinen Geist, sagt Jesus Christus. Für dieses ganze, für dieser Anspruch ist ja für die ganze Mensch da. Für die alle, die ihn bekehren von ganzem Herzen. Und manche vielleicht denken, okay, jetzt bin ich bekehrt, habe ich den Heiligen Geist. Das ist aber, manchmal kommt auch der Feind mit diesem Gedanken. Du hast den Heiligen Geist nicht. Da muss man schon vorsichtig sein. Mhm. Weil der Feind, er versucht auch, ich kann von Erfahrung selber, weil als ich den Heiligen Geist selber empfangen habe, mit voller Kraft und alles, sogar, ich spürte den Heiligen Geist genau wie ein Vulkan in meinem Herzen ist.
Hallo.
Und manche, der kam, der sagte, ja, du bist ja krank, du musst jetzt besessen. Also, ich kann nicht besessen, wenn ich jetzt Gute tue. Ne, und das, damals, dann kam der Gedanke, die Pharisäer haben zu Jesus gesagt, aber welcher Geist war denn die Pharisäer? Das war genau dieser Satansgeist. Und dann, deswegen habe ich verstanden, Paulus sagt, wir haben ja nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Satan und seine Dämonen. Das ist der geistliche Krieg. Da kommt der Satan, ach, du bist nicht bekehrt, du bist Gott liebt dich nicht. Das ist alles, der Feind versucht auch was. Aber wir im Gewissen, tief in uns, der Heilige Geist sagt zu uns, 100%, du bist Gottes Kind. Und das musst du erkennen, diese Erkenntnis. Ich bin ein Gotteskind von ganzem Herzen. Das ist ein Glaube.
Halleluja. Ja, diese Diskussion ist total wichtig, weil wir wollen doch die Leute helfen, dass sie diese Sachen verstehen. Genau. Ne, es kommt auch nicht darauf an, dass die Leute das verstehen, aber wir werden sehen, wir müssen predigen, dass die Menschen kapieren, dass die ohne Gott leben oder dass ihr Leben nicht in Ordnung ist mit Gott. Obwohl sie jetzt gute Menschen sind. Man will den Menschen jetzt nicht schlecht reden und sagen, du bist ein Krimineller. Das ist nicht das Ziel der Sache, obwohl einige Menschen auch Kriminelle sind. Aber viele sind einfach gute Menschen, ganz normale Menschen. Die haben niemanden umgebracht und so. Und wie wollen wir klar machen, dass ihr Leben für Gott nicht in Ordnung ist? Ne? Da muss uns Gott Weisheit geben.
Ja. Der religiöse Mensch tut Sachen aus Pflicht. Aber der geistliche Gotteskind, der tut alles aus Liebe. Er lobt Gott in jedem, wo er hingeht, einfach der sein Herz blüht vor Freude. Er will Gott danken, loben und ihn preisen. Und er hat Freude an dem Herrn. Der religiöse Mensch, er tut seine Pflicht. Und wenn er nicht nachkommt, er denkt, ja, Gott liebt mich nicht. Aber der geboren, neu geboren Gottesgeist, er weiß, dass Gott ihn ständig liebt. Immer. Halleluja. Er ist immer bei ihm. Er lässt ihn niemals aus der Augen kommen. Gott sagt, ich schaue immer zu dir.
Ja.
Das ist wichtig. Dass der religiöse Mensch denkt aus seiner Tat, Gott liebt ihn. Natürlich, Gott liebt sie, dass wir Gutes tun. Aber Gott will, dass wir ständig im Herzen blühen, aufgehen, wie eine Blume. Verstehst du? Wie ein Licht, das immer leuchtet. Und dass unser Herz für ihn immer leuchtet. Nicht, dass wir müssen, sondern es ist die Liebe. Es ist die Liebe zu Gott. Und so sind die Kinder. Kinder lieben auch zu spielen, preisen, danken. So müssen wir auch vor Gott spielen. Wie ein Kind. Danken, preisen, loben. Mit allen unseren Gedanken, unserer Leben zu ihm schauen. Halleluja. Immer zu ihm schauen. Nicht, dass wir uns zwingen. Nein, Gott wird dein Herz lenken. Er lenkt. Aber lass es zu. Bleib in die Wahrheit.
Halleluja. Ja. Oder man ist ein Jünger Jesu oder man ist nicht. Ne? Man kann nicht sagen, ja, ich habe irgendwann mich bekehrt in der Gemeinde. Na, oder man ist ein Jünger Jesu oder man ist nicht. Oder man folgt Jesu oder man liebt Jesu oder man hat Jesu in Herzen oder man hat es nicht. Ein interessanter Punkt hier, Bekehrung als Umkehr. Möchte jemand bitte hier Apostelgeschichte 26,20 lesen?
Sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa. Und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind.
Wir sehen hier wieder immer diese Botschaft, die ist immer doppelt. Die ist immer doppelt. Das heißt, wenn jemand nach Süden geht, die Botschaft heißt, hör auf nach Süden zu gehen, geh nach Norden. Eine doppelte Botschaft. Bekehrt euch, glaubt. Bekehrt euch und bekehren heißt hier, indem sie, ich habe unterstrichen, indem sie, das heißt, diese Werke, die der Buße würdig sind, sind das, ist das, was man zusammen mit dem Glauben machen tut. Das heißt, und das haben die gepredigt, die haben direkt das gesagt. Leute, hört zu, hört auf, das Böse zu tun. Hört auf zu sündigen, kehrt zu Gott. Kehrt zu einer persönlichen Beziehung zu Gott. Hört auf, das zu tun, was Gott nicht gefällt, was die Bibel verbietet. Gegen die Gebote Gottes zu handeln. Ne?
Ja.
Das ist eine Botschaft, die zusammengeht. Ne? Wir können nicht sagen, komm zu Jesus und nächstes Jahr lass du deine Sünde. Ne? Nee, das war immer zusammen. Lass deine Sünde und komm zu Jesus. Oder komm zu Jesus und lass deine Sünde. Was kommt zuerst? Das Ei oder die Henne? Das heißt, lass deine Sünde und komm zu Jesus. Oder komm zu Jesus und lass deine Sünde. Das ist zusammen. Du kannst nicht zuerst die Brust nach Norden drehen und nachher den Rücken. Ne? Es passiert zusammen. Das heißt, wenn wir Jesus lieben, wollen wir nicht mehr tun, was ihm missfällt. Ne? Das ist automatisch, das ist zusammen. Und die haben das gepredigt immer zusammen. Hört auf zu sündigen, lasst die Sünde und glaubt an Jesus. Ne? Folgt Jesus, gehorcht Jesus. Ne? Halleluja. Das heißt, die Bekehrung macht sich bemerkbar in einem veränderten Lebenswandel. Die Menschen, die sich bekehrt haben, die handeln anders. Die tun anders, die reden anders, die machen die Sachen in einer anderen Art und Weise, wie die nicht bekehren. Ne? Mit Liebe oder die Gebote Gottes zu folgen. Ne? Natürlich ist man jetzt nicht perfekt in einem Tag, aber das, wenn jemand jetzt kommt und irgendwas ganz Böses tut und sagt, ich bin ein Christ, ne? Man merkt so, die Leute, die sagen, ich bin ein Christ, aber man merkt, dass die Art und Weise, wie sie handeln, gar nicht entspricht, dem Geist Gottes entspricht. Ne? Da ist was schief, da ist... Die Leute haben das nicht richtig verstanden. Die denken, ja, ich hab, bin Mitglied einer Kirche, jetzt bin ich ein Christ, aber die haben das nicht, das veränderte Lebenswandel. Ne? Das ist auch die ganze Diskussion zwischen Römerbrief und Jakobus. Ne? Römerbrief sagt, die Rechtfertigung ist nur durch den Glauben. Und Jakobus sagt, ja, Glauben ist schön und gut, aber welche Art von Glauben hat man? Das heißt, muss man sich fragen, weil alle haben einen Glauben, auch die Atheisten glauben an den Atheismus. All glauben. Aber die Frage ist, welcher Glaube hat man? Und wenn jemand sagt, ich habe einen Glauben, aber dieser Glaube verändert mein Leben, mein Handeln nicht, dann kann das nicht der biblische Glaube sein, der rettende Glaube an Jesus. Dann ist es ein anderer Glaube. Da können wir gucken, wie ist das Leben der Person? Und die haben das gepredigt. Das ist das Interessante. Die haben nicht nur gesagt, ja, nimm Jesus als dein Heiland an. Nee, die haben gesagt, nimm Jesus als dein Herr und Heiland. Und das griechische Wort für Herr ist ganz stark. Zu sagen, sei ein Sklave Jesu. Ne? Heute ist dieses Wort ein bisschen an Stärke verloren. Herr, nimm Jesus als dein Herr. Ne? Aber damals hat es bedeutet, sei ein Sklave Jesu, ne? Und dann wird er auch dein Heiland sein. Wenn du mit ihm zusammen bist, dann rettet er dich auch. Aber man, wir können das nicht trennen. Wir können nicht sagen, lass dich Jesus retten, aber du weiterhin die Sünde. Das passt nicht zusammen. Das geht nicht, ne? Weil Bekehrung bedeutet genau das, dass man merkt, dass alles, was man getan hat, fleischlich war, ne? Obwohl nicht alles jetzt ganz böse war, aber es war fleischlich, es war nicht Gott geleitet. Und das bedeutet Bekehrung. Und dass man sagt, nee, von heute an will ich alles aus dem Geist Gottes machen, ich will Gott gehorchen. Und das heißt Bekehrung. Und darum ist Bekehrung immer ganz verzahnt mit die Art und Weise, wie wir leben, wie wir handeln, was wir tun, ne? Weil viele wollen das entkoppeln. Die sagen, ja, Glaube an Jesus ist eines und das Handeln ist anderes. Früher gab es schon dieses Problem. Viele haben gesagt, sollen wir sündig, damit die Gnade größer wird, ne? Paulus hat gesagt, nein. Aber andere haben das gesagt, ja. Darum musste Paulus sagen, nein. Weil andere gesagt haben, sündige weiter, dann wird die Gnade ganz groß sein und so weiter, ne? Es gab Prediger, die das gepredigt haben. Und auch heute gibt es Leute, die sagen, egal, sündigen, kein Problem, die Gnade vergibt alles, ne? Das war nicht diese Predigt. Die haben gesagt, tut Buße, bekehrt euch, indem ihr die Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt, wenn du Buße tust, bereust, was heißt bereuen? Bereuen heißt, merk, ich habe alles falsch gemacht. Und wenn ich jetzt denke, ich habe das falsch gemacht, aber weiterhin falsch mache, dann ist das überhaupt keine Reue. Ne? Dann ist es nur, dann ist es eine Heuchelei, wenn ich sage, das, was ich gestern gemacht habe, war falsch, aber heute mache ich das Gleiche. Dann bringt es nicht zu bereuen, ne? Buße tun, bringt es nicht. Buße heißt immer, merken, ich habe was falsch gemacht, sich entscheiden, ich will das nicht mehr tun. Und dann wirklich nicht mehr tun. Das heißt Umkehr. Umkehren. Zu anderer Richtung gehen. Nicht mehr das Böse tun. Nicht mehr die Sünde tun.
Nicht die Erkenntnis retten, sondern dass, wenn wir uns erkennen, okay, ist gut. Aber das Tat, das wir tun, das ist wichtig. Weil meistens sind wir so, wir haben ja am Anfang viel geschworen, bevor wir gläubig waren. Wir haben in jeder Situation geschworen. Wir haben ja gesagt, ich schwöre das, ich schwöre das, ich schwöre das.
Ich war einer der Größten. Genau. Bei jedem zweiten Wort, aber als ich den Heiligen Geist empfangen habe, hat er das weggemacht.
Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Aber als wir gläubig wurden, da hat der Heilige Geist immer geredet zu uns. Und dann hat er gesagt, warum schwörst du? Wofür? Lass das ab. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich machen? Vertraue mir. Ich habe gesagt, okay, ich will von heute an nicht mehr, hilf mir. Und dann seitdem nichts mehr. Das ist ja das. Weil der Heilige Geist zu uns redet, dann will er uns helfen. Er sagt, ich gebe dir zur Erkenntnis, willst du das wegnehmen? Dann musst du ja sagen, hilf mir, ich gebe dir das her. Und dann geht er weg. Und dann musst du da wirklich ihm geben, nicht einfach. Ja, nein, du musst ihm wirklich geben. Und der nimmt das wirklich weg.
Halleluja. Amen. Ne? Was war das Ziel vom Leben Jesu? Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Sünder zur Buße rufen. Nicht Sünder rufen, sondern Sünde zur Buße. Ne? Jesus liebt die Sünder, aber liebt die Sünde nicht. Ne? Liebt Sünder, aber nicht Sünde. Ne? Er sagt den Sünder, lass deine Sünde. Ne? Hör auf, ein Sünder zu sein. Ne? Und wenn wir in der Bibel lesen, ein Vers, den mir sehr beeindruckt, Lukas 24, 47, benutze ich sehr oft, Lukas 24, 47.
Lukas, bist du schar?
Vers? 47.
Schellohaft. Lukas, bist du schar?
Benutze ich oft, weil einfach, da steht, in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Das heißt, was ist die Botschaft? Was ist unsere Aufgabe? Buße, Vergebung der Sünden, ne? Aber Vergebung der Sünden nur nach Buße. Wir können nicht hingehen und sagen, Leute, hört zu, eure Sünden sind vergeben, ne? Ohne Buße. Nee, das geht nicht. Zuerst Buße und dann kommt die Vergebung. Ne? Und das sollen wir predigen. In seinem Namen, im Namen Jesu. Und Petrus hat gepredigt in Pfingsten. Und die Leute haben gespürt, dass es was falsch mit ihnen war, dass sie was falsch gemacht haben, dass sie gesündigt hatten. Und das hat sie bewegt. Das hat sie bewegt. Ich habe schon Leute kennengelernt, die die Bibel gelesen haben und das und gemerkt haben. Mein Leben ist nicht in Ordnung mit Gott. Aber dann haben sie was Falsches getan, unbewusst. Und das Falsche war Gesetzlichkeit gefallen. Es gibt Leute, die merken, mein Leben bis heute war nicht gut. Ich muss es besser machen. Ne? Und das sind die Gesetzlichen. Und ich sage das auch aus eigener Erfahrung. Ich war auch ein paar Monate meines Lebens in so einer Phase, wo ich gedacht habe, welches ist das Gesetz, was ich heute halten muss? Oder ist das Sünde? In jeder Sekunde gefragt, ist das Sünde? Ist das Sünde? Darf ich das tun oder nicht? Ne? Das ist Gesetzlichkeit. Aber das müssen wir überwinden. Wir können nicht stehen bleiben und sagen, mein Leben war falsch. Ich mit meiner Kraft will das korrigieren. Nein. Buße tun, vor Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir. Ne? Gott, schenke mir den Geist, dass ich das Richtige tun kann.
Ja, natürlich. Als Jesus auferstanden ist, hat Jesus nicht gesagt, geht schon hinaus und verkündet das Evangelium. Er hat gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt, ne? Der verheißen worden ist. Und dann geht. Er hat gesagt, wartet erst auf die Kraft. Er hat nicht gesagt, geht aus eurer eigenen Kraft, sondern wartet auf Kraft Gottes. Und so müssen wir das in allem unserem Leben tun, ne? Dass wir das aus der Kraft Gottes tun, nicht auf unseren eigenen Werken, damit wir nicht unser Fleisch rühmen, dass wir sagen, wir haben es getan, ne? Sondern immer Gott die Ehre geben, ne? Weil er uns die Kraft gibt, zu überwinden. Ne? Weil Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar keinen. Das sind einfach tote Werke, die wir dann vollbringen im Leib.
Halleluja. Ja, das ist ganz wichtig. Und was haben die Jünger dann getan? Ne? Die haben viel gebetet. Die waren zusammen 10 Tage lang gebetet und dann kam der Heilige Geist. Und darum sage ich auch immer, beten ist das A und O. Dass wir das suchen, dass wir diese Fülle im Geist oder die Taufe im Heiligen Geist und wer diese Taufe schon bekommen hat, auch erfüllt bleibt mit dem Geist. Durch das Gebet.
Es ist immer so, das habe ich auch letztes Sonntag in Predigt, dass wir erfüllt werden im Heiligen Geist, immer wieder. Weil manche denken, ja, ich habe den Heiligen Geist, jetzt bin ich erfüllt. Ja, aber das Wort sagt, wenn wir lesen, die waren immer wieder erfüllt von Heiligen Geist, die Apostel. Warum? Weil die taten, was Gott immer gesagt hat. Und da kam der Geist Gottes mit Kraft und bestätigte das. Er erfüllte den Raum sozusagen wie einen, die Stifthütte. Und der Geist Gottes kam und erfüllte den Stifthütte. So ist es auch wir, die Tempel Gottes. Und der Herr kommt immer in er ist ja in uns, aber er bestätigt durch seine Kraft und mit Erfüllung, mit seinen Gaben, mit dieser Gaben, was er hat und viele andere Sachen durch uns, dass er wirklich da ist. Und wir werden immer erfüllt von Heiligen Geist. Und das sind, manche verstehen das falsch, wenn ich sage, wir werden immer wieder erfüllt von Heiligen Geist. Ne? Es ist so wie ein Dings manchmal schon fehlt. Und dann kommt der Heilige Geist und füllt es immer wieder voll. Ne? Manchmal ist es die Kraft da nicht mehr da, manchmal ist das die Liebe nicht mehr da, aber der Heilige Geist erfüllt uns mit dieser Dinge.
Halleluja.
Genau. Und das sind Dinge, die wir verstehen sollen. Ne? Und manche verstehen das gar nicht. Wenn du postest irgendwo und sagst, ja, wie kann das Heilige Geist erfüllt werden? Ja, da verstehe ich den Sinn nicht. Dann habe ich manchmal gar keinen Bock, diese zu schreiben, ehrlich gesagt, dieser Menschen. Ich sage ihnen dann, lies die Bibel oder sage ich, ach komm, lass mal. Brauche ich mit dir gar nicht zu diskutieren erst.
Ja, weil diskutieren bringt nichts. Ja. Die Bibel diskutiert nicht.
Nein.
Gott diskutiert nicht. Gott benachrichtigt den Menschen. Der schickt seine Propheten und die Propheten sagen, was Gott befohlen hat. Und Punkt. Ne? Und Gott fragt den Menschen nicht, bist du jetzt einer Meinung oder nicht? Ne? Einverstanden oder nicht? Ne? Okay.
Es gibt viele falsche Lehrer. Deswegen müssen wir uns bewahren für falsche Propheten, falsche Lehrer. Zum Beispiel, es gab mal ein Mensch in Facebook hat mir, es gab ein Thema, es geht um den Heiligen Geist. So, ab wann kann man den Heiligen Geist empfangen? Und dann hat er irgendwie geschrieben in der Diskussion und hat er diese Diskussion, glaube ich, auch geführt. Und dann hat er gesagt, wir werden nur nach der Taufe Heiligen Geist empfangen. Okay, habe ich gewartet, habe ich gesagt, okay, wenn wir nach dem Heiligen Geist die Taufe empfangen. Ich habe gebeten, der Heilige Geist hat mir Worte aus der Bibel gegeben. Und dann habe ich ihm gesagt, aus welchen Test oder Texten beziehst du dich in der Bibel, dass wir nach dem Taufe Heiligen Geist empfangen? Dann sagt er, ich beziehe mich auf Jesus Christus, weil Jesus, als der getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn. Ich so, okay, das ist schon gut und nicht schlecht, aber das ist ja anderen Sinn, was Christus da getan hat. Und Jesus Christus hat keine Sünden gehabt, um sich zu taufen, sondern er tat uns die Gerechtigkeit, damit wir mit ihm eins werden. Ich habe gesagt, aber es gibt einen anderen Weg. Cornelius, der Hauptmann von gebe ich dir ein Beispiel, von Rom. Er war da und Petrus kommt und predigt das Evangelium. Er war nicht getauft. Und was sagt hier? Ich gebe dir die Stelle. Und habe die Stelle gegeben. Wieso? Der Geist Gottes kam und erfüllte den Raum. Und die werden alle getauft. Er und seine ganze Familie. Und was sagt Petrus? Sondern die nicht taufen, die genauso wie uns den Heiligen Geist empfangen haben. Ich so, jetzt guck mal, wo hast du deine Lehre her? Sagt er, ja, ich habe mir von dies Norbert Link, ist ein siebter Advent, Norbert Link. Und jeder hat gesagt, warum kriegst du selber die Bibel? Holst du deine Lehre und auf einmal stehst du da als falscher Lehrer da. Und du verführst die Menschen. Ja. Ich so, guck mal, du liest ja daneben. Und dann hat er gesagt, ja, der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Ich so, okay, dann war der Heilige Geist nur eine Kraft. Dann lass uns wieder auch, genau, dann habe ich aus der Bibel immer die Texte gegeben. Es ist wichtig, dass ihr die Menschen aus dem Text, aus der Bibel, posten, damit er versteht, ein falscher Lehrer ist. Jesus Christus sagt, der. Mit dieser Worte, wenn wir auf Deutsch sprechen, aus deutscher Sprache verstehen, er oder der ist ein Person. Es bezieht sich auf ein Person. Die Kraft ist was anderes. Die Kraft, man muss die Grammatik auch verstehen, die Kraft oder er oder der ist ein Person. Und er wird kommen, sagt Jesus. Ich gehe, er kommt. Jesus sagt nicht, ein Kraft kommt, sondern er kommt.
Halleluja.
Genau. Und wenn man zum Beispiel die Zeugen Jehova sieht, sagt, auch die gleiche Thematik, sagen die genau wie siebter Advent, Heiliger Geist ist ein Kraft Gottes. Aber wenn wir sehen, was die Bibel sagt, Jesus Christus sagt klar und deutlich, wer gegen mich sündig wird, ihn vielleicht vergeben. Jesus Christus sagt, wer gegen mich sündig wird, vielleicht geben, gegen den Vater auch, aber gegen den Heiligen Geist gibt es keine Vergebung. Das heißt, dieser Heilige Geist ist mächtig, so mächtig, dass sogar die Sünde gegen ihn nicht vergeben wird. Wer ist der Heilige Geist jetzt?
Ja.
Ein Kraft oder ein Person, der mächtig ist, Gott selbst ist, der als mächtige Gott.
Ja.
Also, und da kannst du die Sünde nicht stoppen. Mit diesem Satz kannst du den Ball sagen. Jesus sagt, alle Sünden wird vergeben, die Menschen vielleicht auch, weil die gegen den Vater, aber gegen den Heiligen Geist gibt es keine Vergebung.
Ja, wenn er nur eine das Kraft nur eine wäre, dann hätte das keinen Sinn.
Das ist gegen den Heiligen Geist. Da machst du Zeugen Jehova kaputt. Ja. Mit diesem Satz machst du die Kirche kaputt. Da gibt es kein Aber und
Amen. Halleluja. Ja. Halleluja. Halleluja.
Weil Jesus redet, hat uns diese Worte gegeben, damit wir verstehen und einsetzen diese Worte. Das ist unser Schwert. Wir haben ja nicht mit Menschen zu tun, sondern mit Geistern, die kommen und verführen und falsche Lehrer absichtlich uns zu einer Gasse zu tun, damit wir nicht weiterkommen in die Wahrheit. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns versammeln hier und überall, Geschwister, dass wir die Wahrheit erkennen, mehr und mehr.
Aber mit dem Heiligen Geist ist das auch, wo Jesus am Kreuz war, der rechte oder der linke, wo er doch gesagt hat, du kommst mit mir heute ins Paradies. Der war ja auch nicht getauft.
Nein, das ja, aber das ist was anderes.
Ja?
Menschen denken, die Taufe rettet manche Menschen.
Nee.
Genau, es gibt auch dieses Thema.
Aber man wusste, er hat keine Zeit mehr, aber dennoch hat er im letzten Augenblick Buße getan. Verstehst du? Mhm. Das war das. Er ist umgekehrt und hat erkannt, ey, ich stehe gleich vor Gericht Gottes, ne? Was passiert denn jetzt? Und der andere, den anderen war das gleichgültig, ne? Aber ihm, er hat das erkannt. Er hat es erkannt. Und das war der Unterschied zwischen den beiden, ne? Er hat Buße getan in dem Moment. Ja. Er hat diese Zeit, und Gott hat, Jesus hat gesagt, heute noch will ich dich mitnehmen, ne? Heute noch willst du mit mir im Paradies sein.
Ne? Es geht ja, die Taufe ist ja symbolisch. Jesus sagt eine Einweisung, wenn ihr zum Beispiel mir gehorcht, ist ein Gehorsamakt, ne? Tut das. Ne? Mhm. Es ist wichtig, dass du Gott gehorchst. Es ist Gehorsamsakt. Das heißt, ich liebe Gott. Wenn Jesus sagt, nimm dieses Glas dahinter, dann tue ich das. Warum? Weil er erwartet von mir Gehorsam. Das ist Gehorsam. Taufe ist ein Gehorsam, ein Symbol auf das, wir sterben, das neu mit Jesus. Das ist alles.
Aber Bekehrung und dass ich das verstehe, ne? Das ist für mich so ein bisschen. Aber Bekehrung im Buß ist doch auch eine Art, ein neues Leben anzunehmen.
Bekehrung heißt das zum Beispiel.
Ich kehre mich ja vom alten Leben, das heißt,
genau.
Ich gehe meinem alten Leben
den Rücken
und genau. Lass das Weltliche.
Genau, aber was du früher getan hast, du tust Buße darüber.
Ja. Genau.
Du sagst, vergib mir Gott, es tut mir leid.
Also der Heilige Geist, also bei mir war das ja auch so, dass das über Wochen, dass er die Gedanken gibt, ne, und dann auch mit der Zeit, aber es kann auch viel später kommen, Sachen zeigt, was du in der Vergangenheit getan hast, ne? Und wenn du das hast, ne, und du denkst, oh, das war damals falsch, was ich getan habe, dass du es direkt vor Gott bringst, ne?
Jana,
wir können nicht unsere ganzen Sünden, die wir in unserem ganzen Leben gegangen haben, vor Gott bringen, ne? Das wäre viel zu spät.
Ich sag dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel ich und du haben Streit gehabt, ne? Und du hast mir ein Opfer gegeben, ne? Und dann gehst du und dann bereust du das.
Okay.
Und dann kommst du wieder und sagst, es tut mir leid. Ne? Und dann tust du nie wieder. Und ich sage, okay, lass uns versöhnen. Versöhnung. Und das ist das gemeint. Du tust das nicht mehr. Du kommst, du bereust und du bittest um Vergebung. Das ist gemeint. Und das ist genau mit Gott. Du tust, du bereust das, was du getan hast, früher auch. Du erkennst das, du kommst und sagst, vergib mir, komm, es tut mir leid. Und dann versöhnst du dich mit Gott. Und da tust du nicht wieder.
Ja. Lass mich ein anderes Beispiel benutzen. Sagen wir, in Deutschland würde es eine Gruppe von Leuten geben, die rebellisch gegen die Regierung sind. Und die sagen, wir akzeptieren diese Regierung nicht. Wir lehnen diese Regierung ab. Wir bilden eine neue Regierung nur für uns. Und wenn jetzt diese Leute jetzt ein Kind haben, geboren wird, ne, ein Kind von diesen Leuten, dann ist dieses Kind auch, wird von Kindheit an so wachsen, immer hören, diese Regierung, da, die ist nicht unsere, die akzeptieren wir nicht. Wir haben unsere eigene, wir haben unser eigenes System, System geschaffen, hier in Bielefeld. Wir akzeptieren Angela Merkel nicht und alle, nee, wir haben unser eigenes System. Und wer da geboren ist, der ist schon geboren in ein rebellisches System.
Ja.
Und das ist passiert, wenn Adam und Eva gesündigt haben, ist die ganze Welt in ein Nebensystem sozusagen, ein rebellisches System. Gott ist da, er ist mächtig, aber die Leute sind geboren in ein anderes System und Gott lädt die Leute an und sagt, hört auf damit, akzeptiert mein Wesen, meine Autorität. Komm zurück zu mir. Ne? Hör auf mit dieser Rebellion, mit diesen Nebensachen. Ne? Und das ist Bekehrung. Wenn man spürt, ich war die ganze Zeit auf der falschen Seite. Ne? Das heißt Bekehrung. Und das heißt Buße. Das heißt zu merken, Gott vergib mir, dass ich die ganze Zeit dich ignoriert habe, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, du bist böse, aber eigentlich ist Gott der Gute. Und der Teufel versucht immer zu sagen, Gott ist das Schlechte.
Ne? Ist die Taufe dann so ein Siegel, dass man dann wirklich komplett...
Nein.
Das verstehe ich, diese Bekehrung und Taufe. Das gehört. Das
zeugnet nur vor den Menschen.
Die Taufe.
Nur.
Ja. Mhm. Boah, der Sinn. Sichtbare Grund ist darin, wenn du bezeugst eigentlich das, was in deinem Herzen vorgegangen ist, machst du das einfach öffentlich. Mhm. Ne? Du zeigst das innerlich vor dir, wie eine Hochzeits-, eine Zeremonie, eine Hochzeitszeremonie, ne? Wo du sagst, du bestätigst ja das, was du eigentlich möchtest, was in deinem Herzen möchtest. Du sagst, okay, ich möchte diesen Mann heiraten und mich davor entscheiden, vor Gott und den Menschen, das bezeuge ich. Und so bezeugst du das auch, sagst, okay, ich entscheide mich wirklich dafür. Ich möchte wirklich diesen Weg gehen. Das ist deine Herzensentscheidung, dass du das sichtbar machst.
Es hat einfach mit Geistigem auch zu tun.
Ja.
Der Mensch,
so tot, dass du stirbst,
der Mensch geht in das Alte im Wasser, stirbt. Im Grab, und das Neue, dein Geist wird aufstehen mit Christus.
Neues Leben.
Genau. Und das Wasser symbolisiert auch, das reinigt uns mit unserer Sünde. Aber nicht dieses Wasser, was wir jetzt, sondern der Heilige Geist hat Jesus Christus durch sein Blut hat uns reingewaschen von unserer Sünde. So haben wir den Heiligen Geist erfahren. Wir sind reingewaschen. Ne? Und das ist ein Symbol. Du musst immer wieder, jeder erkennt manchmal anders. Aber sozusagen, ich bin reingewaschen durch Jesus Christus, sein Blut. Ich bin jetzt gestorben, im Grab bin ich gelegt. Das heißt, das alte Leben habe ich hinter mir gelassen. Ich gehe jetzt mit Jesus, mit neuem Geist. Einen neuen Geist mit Jesus Christus. Das ist
ja
auch.
Ich habe dir ja gestern noch gesagt, für mich war die allergrößte, schlimmste Sünde für mich, wo ich den Heiligen Geist empfangen habe, dass ich Gott nicht als allgegenwärtig wirklich erkannt habe und ein Leben ohne ihn geführt habe. Dass ich ihn einfach so, wie du schon vorhin gesagt hast, ignoriert habe, ne? Obwohl er da ist. Das war so für mich die schlimmste Sünde da, ne? In dieser Zeit, ne? Wo ich dachte, Gott, du bist ja, da und ich habe dich nicht erkannt, ich wusste nicht, wer du bist. Das war für mich das Schlimmste. Nicht zu erkennen, zu wissen, wer Gott ist eigentlich. Derjenige, der mich erschaffen hat, ne?
Weil er ist so mächtig und so herrlich und die Menschen erkennen das nicht. Die Menschen sagen nicht, Gott, du bist herrlich und du bist groß. Nee, die Menschen leben, ob Gott existiert oder nicht, ihnen ist es egal. Und das ist eine Beleidigung, ne? weil er so stark und mächtig ist. Und darum ist es automatisch eine Beleidigung, wenn die Menschen ihn ignorieren. Verstehst du? Mhm. Ne? Und darum ist es auch eine Sünde, obwohl die Menschen jetzt nicht Böses getan haben. Viele haben nur den umgebracht, eine Bank überfallen und so, haben das nicht getan. Aber nur die Tatsache, dass sie Gott ignorieren, ist schon eine große Beleidigung gegen Gott. Und das heißt Bekehrung, Buße, zu sagen, Gott, tut mir leid, dass ich dich nicht ernst genommen habe bis jetzt. Ne? Ne? Halleluja, Halleluja. Ich möchte das immer wieder betonen, dass Bekehrung total wichtig ist. Das heißt, dieser Punkt, dass jeder Mensch zu diesem Punkt kommt, wo er merkt, ich brauche ein neues Leben, ich brauche Jesus lebend in meinem Herzen, ich hatte das vorher nicht. Wenn wir die Leute belassen, wenn die Leute denken, ja, ich bin schon ein Christ seit meiner Geburt und seit meiner Kindheit, und wenn wir sagen, okay, wenn du so meinst, ne, dann werden die Leute sich nicht bekehren. Ne? Wir müssen irgendwie schaffen, den Leuten klarzumachen, dass das nicht genügend ist. Ne? Wir müssen nicht sagen, du bist ein Krimineller. Wir müssen das nicht sagen. Aber dass die Menschen klar wird, dass das so nicht richtig ist. Dass sie müssen sich bekehren.
Es gibt ja viele, auch in der anderen Religion Bekehrungen, zum Beispiel Islam. Menschen bekehren sich zu Islam. Und viele von den rauchen nicht, trinken nicht und so alles. Und die bekennen sich von der Welt, okay.
Sie Kopftuch haben.
Aber die kommen aber nicht vor Gott, sondern die gehen vor den Religiongeist. Ne? Und die tun jetzt andere Sachen. Sozusagen, du musst jetzt Gutes tun und hoffentlich, dass du in das Paradies kommst. Mit einer Kraft jetzt. Und schaffen irgendwann mal in Paradies zu kommen. Das ist ja falsche Bild wieder.
Ja, die machen ja auch diese ganzen auch Feste und so, ne?
Das ja, ist das, ja, genau. Und das ist ja das auch, ne? Aber das.
Ramadan, genau. Reinigung, damit sie gereinigt werden von ihrem
Buch. Aber die Bibel sagt was anderes. Ich, Jesus Christus, sagt, kommt und Buße und bekehrt euch. Und ihr werdet das ewige Leben von mir empfangen, sagt Jesus Christus. Nicht ihr aus euren Taten, euren Werken, sondern aus meiner Güte und Gnade. Ich habe euch bezahlt, sagt Jesus, ne? Ihr seid teuer erkauft, steht in der Bibel.
Darf ich ein Beispiel geben? Esau und Jakob, ne?
Ja.
Oder Abraham, fangen wir erstmal mit Abraham an, ne? Isaak war ja der verheißene Sohn, ne? Abraham hatte noch weitere Kinder mit Keturah, ne? Und am Ende, wo es um sein Erbe ging, hat er seine anderen Kinder nur beschenkt. Es steht da drin, dass sie nur Geschenke bekommen haben. Ne? Aber sein Sohn Isaac hat alles geerbt. Was bedeutet das? Es ist ein Beispiel für, Gott segnet auch die anderen Menschen mit Gaben. Ne? Jeder Mensch, Gott hat die Menschen gesegnet mit bestimmten Gaben. Aber was um das ewige Leben geht, wo das Erbe ist, ne, ist es nur diejenigen, die verheißen sind im Glauben, die das im Glauben annehmen, die sind Kinder der Verheißung. Verstehst du, das ist ein Beispiel. Und bei Esau und Jakob genau dasselbe Beispiel. Esau ist ein Beispiel für Menschen, die das ewige Leben nicht erben werden, ne, die auf ihr Fleisch vertrauen. Aber Jakob schon. Jakob ist ein Kind des Glaubens. Und Esau ist ein Kind nicht des Glaubens, ein Kind des Todes, ne, der diesen Weg geht, ne, der sich auf diesen Weg vertraut. Bei Esau und Jakob sind ja zwei Völker. Ne, das zeigt, es gibt nur zwei Wege. Entweder ein Weg des Lebens, das ist der Weg Jakobs, und ein Weg des Todes, und das ist Esau. Wer auf darauf vertraut, dass er durch seine guten Werke in den Himmel kommt, der geht den Weg Esaus. Er wird das ewige Leben nicht erben. Er ist kein Erbe. Ne? Weil Jakob hat geerbt, nicht Esau. Okay.
Er den Anspruch hat. Bevor wir essen, lass uns noch ganz schnell die drei Fragen beantworten. Ja. Wie können wir jetzt biblisch anhand der Bibel beweisen, dass nur durch die Bekehrung jemand wirklich ein Christ ist? Ja. Biblische Argumente.
Die Werke, oder?
Wie meinen Sie?
Weil die Katholiken, die sagen, du bist ein Christ, weil du getauft wurde als Kind oder so. Ja. Nein, und wir sagen, nein, die Bibel sagt was anderes. Du bist ein Christ nur im Moment, wo du dich bekehrst.
Von ganzem Herzen. Die Werke. An ihren Werken
kennst du. Ja, das ist was anderes.
Aber wenn du Jesus noch annimmst.
Genau.
Ja, aber wie siehst du das? Du siehst es doch anhand dem Lebenswandel, wie es vorher war.
Ich sehe ihre Früchte.
Genau.
Ich sehe, wie sie reden, wie sie sich ausdrücken.
Das ist das Werk.
Du siehst es anhand der Frucht, was in ihrem Leben eigentlich ist. Jesus sagt auch, ne, ihr werdet meine Kinder an den Früchten erkennen. Das sind die
meisten. Es ist wichtig, aber dass wir die Erkenntnis bekommen, dass wir im Geist geboren, ich erkenne einen Menschen, der wirklich Christus bezeugt, wer wirklich Christus ist, sein Leben getan hat. Es gibt auch wirklich gute Menschen, sage ich mal so. Mhm. Es gibt kein guter Mensch auch nach der Bibel, aber es gibt Menschen auch unter viele Völker, die nicht Christen sind, die sind hilfreich, die helfen die Menschen, die geben sogar ihren viel Geld den Armen.
Aber das errettet sie.
Das errettet die nicht. Ne? Und das ist ihr Gedenken. Und zum Beispiel, ich habe letztens einen Zeugnis gehört, wenn nicht, ne? Und der Zeugnis sagte, Josef, ein Imam, ein muslimischer Imam, er sagte, ich habe so viel gelebt in meinem Leben, alle Menschen haben mich geliebt. Ob Christen waren, Moslem, egal. Ich war hilfsbereit, ich war ein guter Imam, ich habe gelehrt, ich war in Mekka. Überall, wo ich hingehe, ich wollte die Menschen zufriedenstellen. Aber ich wollte auch die Menschen wirklich, habe ich gelebt, nicht aus eigenen Kraft. Er sagte, aber ich war 100% sicher, dass ich, wenn ich heute sterbe, ich komme in Paradies. Das war meine Gedanke.
Durch seine Werke.
Genau, weil ich so viel die Menschen im Leben geliebt habe. Ich habe die Menschen das gegeben, was die wollten. Ich habe die Menschen gelehrt, die war, nach der Gott, dass die bestraft werden, jenes das. Ne? Es gibt auch Strafe im Koran. Ne? Du sollst, wenn du das tust, wird Allah dich töten, jenes das. Ne? Aber er sagte, eines Tages bin ich krank geworden. In meiner Krankheit hat kein Arzt mehr geholfen. Es gab muslimische Ärzte extra, die kamen, um zu behandeln. Da hat er gesagt, wir können dir nicht helfen. Deine Krankheit, niemand weiß, was für Krankheit du hast. Es gibt kein Anzeichen, aber wir wissen nicht, was das ist. Da kam ein anderer Arzt und hat seine Hand genommen und hat gesagt, da hat ihn kontrolliert, sagt er, ja. Hat er seine Hand genommen, festgehalten, ist er ohnmächtig geworden. Sagt er eigentlich, er darf nicht mehr im Krankenhaus hier bleiben, er ist schon tot. Wir bringen ihn nach Hause. Ja, wir haben die genommen, weil er konnte nicht essen, nicht trinken. Er konnte nur morgens, mittags, abends immer ein Glas Tee trinken, sozusagen. Und dann haben die nach Hause genommen, haben die auf den Bett geschmissen, der Arme. Keiner hat sich um ihn gekümmert. Genau, so ein Mensch, der gut getan hat, jenes das, am Ende stehst du allein. Man wird, auch die Ärzte können nicht alles. Am Ende stehst du da auf deinem Bett und er konnte nicht mehr sprechen auch. Gar nichts mehr. Er sagt, eines Tages kam ein Licht in mein Zimmer. Und ich sah auf einmal, verschwand. Was war das? Also ich konnte Schluss auch sehen, dann auf einmal, in meinem Leben, weil er immer Essen und Krankheit. Und er sagte, auf einmal eine Stimme ruft er mich. Josef, er sagte, ja, hier bin ich. Wie lange willst du noch leben? Ich weiß es. Josef, wo willst du dein Leben verbringen? Sagt er, ich weiß es nicht. Sagt er, Josef, ich finde aber deinen Namen nicht. Sagt er, wie meinst du das? Ich sage, ich finde deinen Namen nicht. Dann sagt er, es ist verschwunden. Sagt er, eines Tages wieder kam mir genau dieses Licht wieder. Und sagt er zu mir wieder, Josef, ja, hier bin ich. Ich dachte, das war meine verstorbene Frau wieder. Oder irgendwie sowas haben wir vorgestellt. Bist du Rebecca? Sagt er, Josef, ich finde deinen Namen nicht. Wie alt bist du, Josef? Sagt er, ich bin 82. Sagt er, Josef, steh auf. Sagt er, ich kann, sagt er, steh auf. Dann ist er aufgestanden, sagt, richte dich auf. Und er hat gesagt, ich habe mich hingerichtet, ich konnte sprechen. Ich war Kraft bekommen, sagt er zu mir, ich bin der Herr des Christus. Josef, ich will, dass du mir nachfolgst. Geh und bezeuge mich. Und gebe Zeugnis vom Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Überall auf die ganze Welt. Ich bin der Herr. 82 Jahre alt war er, ja. Und dann sagt er, Josef, dein Name soll gefunden werden, sozusagen. Bekehre ihn so, ne? Dann hat er gesagt, wie soll ich machen? Sagt er, lese in 1. Brief Philippus. Philippa, 1. Brief, 3. Ja, der Kapitel 3. Kapitel 3. Vers 7, glaube ich. Sagt er, lese das. Und dann hat er gesagt, okay. Sagt er, aber wie soll ich eine Bibel haben? Dann hat er der Herr gesagt, suche. Und dann hat er einen Christen. Und dann gab ein Johannes, ein anderer Dorf, sagt er zu seinem, geh und hol Johannes. Da hat er den Johannes zu sich nach Hause geholt, sagte Johannes, du weißt, wer ich bin, sagt er, ja. Ich bin ein Niemand und jenes, sagt er. Sagt, hast du eine Bibelzeugung? Sagt er, ja. Was steht in dieser Bibel? Sagt er, steht über Gott. Sag, geh und hol mir die Bibel. Und dann holt er, sagst du, willst du mir geben? Sagt er, ja, gebe ich dir. Sagt er, gibt es ein Philippa in der Bibel oder irgendwie sowas? Sagt er, es gibt einen ganzen Brief. Sagt er, kannst du mir aus dem 3. Kapitel Vers 7 lesen? Hat er aufgeschlagen, sagt er, was steht da? Sagt er, steht geschrieben, alles was ich tat in meinem Leben, alle Werke, alles Gesetz, alles was ich tat, das sagt Paulus, ne? Alles dieses Schrift, was ich gelesen habe und selber gerecht vor Gott gerecht stehen wollte, ich verhalte das. Das wie Kot, Dreck. Das rettet mich nicht. Jesus ist mein Erlöser. Er ist mein Herr. Ihm gebe ich mein Leben. Ich sterbe für ihn und gebe ich alles für ihn. Ich lasse die Welt hinter mir, aber ich gehe Jesus Christus, folge ich nach. Sagt er Johannes, genau, sagt er Johannes. Diese Worte hat mir Jesus gegeben. Und seitdem, sagt er, mein ganzes Leben, jetzt was ich vorhabe noch, ich bin 82 Jahre alt. Aber das, was ich noch habe, gebe ich für Christus hin.
Halleluja. Amen.
Ja. Weißt du, was auch noch? Richtig schön.
Ja. Das ist ja ein wahrer Christ. Und das ist ja das.
Dieser Mensch hatte eine wahre Begegnung mit dem Erlöser.
Aber Jesus zeigt uns aus Werke.
Also er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, derjenige. Und dadurch hat sich sein Leben verändert. Er hat ein Zeugnis in sich. Und jeder Mensch hat ein Zeugnis.
Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, Jesus Christus, als Philippus Nathanael ruft, Nathanael kommt, sagt er, Jesus Christus sagt, wahrlich ein wahrer Israelit. Das heißt, Nathanael liebt den Gott und tat das Gesetz von Herzen. Aber er kennt den Christus. Wodurch die Erlösung besteht. Oder die Erlösung, wo er durch die erlöst werden kann von seinen Sünden.
Ja.
Und Jesus sagte Philippus, bevor sagte zu Nathanael, bevor Philippus euch rief, sag ich unter meinem Wort. Sagt er, war ich bin der König der Liebe. Das ist mein Gottes Sohn. Sagt er, glaubst du, weil ich dir gesagt habe, glaubst du, dass ich wirklich bin? Das ist ja ein Unterschied. Ne? Das ist ja ein Unterschied. Weil er gesehen hat, oder ich glaube, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Jesus hat gesagt, glaubst du, das ist ja das. Wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass Jesus von uns gestorben ist. Amen.
Amen. Amen. Amen.